Glaube, Liebe und Hoffnung. Meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, sind die drei Säulen, die den christlichen Glauben kennzeichnen. Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich denke, wenn wir an die letzten Jahrzehnte, vielleicht das letzte Jahrhundert insgesamt denken, dann kann man mit Fug und Recht sagen, dass es die Hoffnung ist, die vor allen Dingen zurückgetreten ist und die vernachlässigt wurde, hinsichtlich der Sicht auf die Kirche von Seiten der Welt, aber auch hinsichtlich unserer eigenen Gemeinschaft, Selbstwahrnehmung, Darstellung unseres Glaubens. Die christliche Hoffnung bedeutet ein Vertrösten auf das Jenseits. Das ist ein klassischer Vorwurf, der Jahrhunderte zuvor schon gegen die Kirche aufgebracht wurde. Die Hoffnung der Kirche vertröstet die Leute, damit sie nicht aufstehen und ihr Leben verändern und die gesellschaftlichen Verhältnisse. Sie sollen beschwichtigt werden, also das Opium für das Volk, das der Glaube sein soll, hängt vor allen Dingen mit dem Vertrösten auf ein Jenseits zusammen. Aber auch da, wo es gar nicht die Polemik der Religionskritik ist, ist die Hoffnung der christlichen Verkündigung etwas aus dem Blick geraten, weil der neuzeitliche Mensch, dem wir ja schon bei der Glaubensdefinition begegnet sind, sich eigentlich mehr von sich selber, seinen Möglichkeiten her bestimmt. Ich denke, also bin ich, so haben wir uns schon erinnert bei der Glaubensbestimmung. Ich schaffe, also bin ich. Das Leben im Hier und Jetzt, die Entfaltung der eigentlichen Möglichkeiten, die haben uns, die wir in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts jung waren, fast berauscht gemacht. Wir werden die Welt verändern. Wir retten geschwind die Schöpfung. Wir werden heute Abend noch alles wenden. Fast berauscht glaubten wir an die Möglichkeiten unserer eigenen Person, unserer eigenen Gegenwart. Leben im Hier und Jetzt und nicht im Dort und Dann. So war die Losung des letzten Jahrhunderts. Freilich, wenn man wie ich das Vorrecht hat, als Professor immer einen bestimmten Lebensabschnitt von Menschen zu begleiten, also Menschen zwischen 18 und 28, dann setzen sich die Jahre fast wie eine Wellenbewegung aneinander. Die Bilder werden zu einem Film und man hat zeitweise Jugendliche, die fast platzen vor Selbstentfaltung und Zuversicht und Weltveränderung. Und dann gibt es wieder eine Phase der Depression, wo man sie trösten und aufbauen muss und muss ihnen Mut machen, nicht nur an das Examen zu denken, sondern sich selber etwas zuzutrauen. Die großen Illusionen des letzten Jahrhunderts sind zerbrochen. Und unsere junge Generation, so muss man es für ganz Europa jetzt noch sagen, ist eher niedergeschlagen hinsichtlich der aktuellen Arbeitslosigkeit und der Aussichtslosigkeit, die sich politisch darstellt. So sehr man unseren jungen Leuten an der Uni heute sagen kann und in den Schulen, dass sie zur rechten Stunde geboren sind, denn Ende des Jahrzehnts wird jeder, der den Griffel irgendwie nur halten kann, seine Chance bekommen. Wir brauchen die jungen Leute, also wacht die Hoffnung wieder auf, die menschliche Hoffnung. Nun könnte man sich retten und sagen, da ich selber eher zu den konservativen Christen gehöre, habe ich diese Wellen ja gar nicht mitgemacht, der Religionskritik, der Ich-Verliebtheit, der Selbstüberschätzung, sondern ich habe ja immer treu zur Tradition gestanden. Wir lebten mit dem Reich Gottes, der Wiederkunft Christi und den letzten Tagen. Aber auch da müssen wir uns kritisch fragen, ob wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich von der christlichen Hoffnung bestimmt waren oder nicht vielmehr von der Apokalyptik, ob wir uns auf das Kommen Christi gefreut haben oder nicht vielmehr die Zustände der Welt beklagt haben. Sehr häufig sind wir nämlich gerade da, wo wir uns auf christliche Tradition besinnen, zugleich auch die, die eher enttäuscht die Welt betrachten und apokalyptisch die Endzeit angebrochen sehen. Es ist alles ganz schlimm, so ist eine Feststellung, die wir dann haben, wenn wir in die Zeitung und das Zeitgeschehen schauen. Es wird immer schlimmer, früher war es noch viel besser, wir leben in der Endzeit. Das alleine ist freilich nicht christliche Hoffnung, denn die christliche Hoffnung ist positiv bestimmt. Bei den ersten Christen war es mit Sicherheit so, dass neben Glauben und Liebe die Hoffnung eine zentrale Rolle spielte, eine ganz tragende Säule war. Sie lebten so sehr von Hoffnung bestimmt, dass wir religionsphänomenologisch sagen können, das Christentum ist von seinen Ursprüngen her gesehen eine Hoffnungsreligion. Das ist gar nicht selbstverständlich. Religion muss nicht hoffnungsbestimmt sein, die ersten Christen aber waren es. Hoffnungsbestimmt bedeutet im Fall der ersten Christen, wie wir sie im Neuen Testament kennenlernen können, nicht etwa, dass sie weltfremd waren, dass sie wirklichkeitsvergessen waren, dass sie ihr Leid überspielten, dass sie enthusiastisch, schwärmerisch, einfach nur positiv die Dinge sahen, alles wird gut und haben den Boden nicht mehr unter den Füßen gehabt. Das kennen wir auch heute noch bei Formen der Religiosität, dass die Begeisterung etwas wenig wirklichkeitsvermittelt ist und man hat Angst, die Menschen wachen einmal auf. Aber das war bei den ersten Christen nicht so. Sie nahmen ihre eigene Geschichte und die Geschichte der Welt sehr wach und sehr kritisch wahr. Sie nahmen wahr, dass sie in einer ablaufenden Geschichte lebten. Sie wussten, dass die Verhältnisse im Römischen Reich für sie als Christen nicht besser werden, sondern schwieriger. Und wir müssen uns vergegenwärtigen, was jetzt vielen Christen außerhalb von Deutschland gilt und was wir als allmählich wahrnehmen in Syrien, Ägypten und in der Türkei und wo auch immer. Die ersten Christen haben wegen ihres Glaubens gelitten. Sie hatten kein leichteres Leben, weil sie Christen waren, sondern mit ihrer Bekehrung und Taufe wurden die äußeren Verhältnisse eher schwieriger. Also sie nahmen die ablaufende Geschichte wahr. Sie nahmen auch wahr und verdrängten es nicht, dass sie selbst durch ihren Glauben nicht etwa immun waren gegen Krankheit. Sie überspielten auch nicht ihr Altern, sondern Paulus sagt es so schön in 2. Korinther 4, Vers 16, unser äußerer, unser irdischer Mensch wird weniger, er nimmt ab. Aber sie hatten etwas entgegenzusetzen. In die ablaufende Geschichte hinein hatte für sie bereits eine anlaufende Geschichte begonnen. Und das ist ein Phänomen, das religionsphänomenologisch ganz ungewöhnlich ist. Sie haben also nicht einfach nur geklagt, es wird immer schlimmer, sondern sie wussten in der Wahrnehmung ihrer Wirklichkeit, ihrer eigenen ablaufenden Geschichte und der der Welt, dass eine anlaufende Geschichte nicht nur bevorstand, sondern schon begonnen hat. Womit begonnen? Nun mit dem Kommen des Sohnes Gottes, Jesus Christus, mit der Offenbarung der Liebe des himmlischen Vaters, mit seinem Leiden bis hin zur Lebenshingabe am Kreuz und dann und entscheidend mit dem unvorhersehbaren Wunder der Auferweckung des aus Liebe gestorbenen Christus durch den himmlischen Vater. Für die ersten Christen war der Ostermorgen nicht nur Symbol der Hoffnung gegen die Enttäuschung, nicht nur Symbol des Lichtes gegen die Finsternis, sondern es war in der Tat der Anbruch der neuen Schöpfung mitten in dieser Zeit und mitten in diesem Leben. Und so haben die ersten Christen ihre Wirklichkeit sehr nüchtern wahrgenommen, ohne Umdeutung und Verdrängung. Sie konnten sie benennen und sie wussten, dass ihr Leben Streiten bedeutet und Kampf bedeutet. Und zugleich waren sie von einer Zuversicht bestimmt. Paresie nennt sich das vom Griechischen her. Paresia ist eine Zuversicht, eine Freimütigkeit, eine Freudigkeit, ein von Hoffnung erfüllt sein, ein Offensein und Zugewandtsein. Es ist das Strahlen der Hoffenden. Sie lebten nicht nur ab, sondern zugleich lebten sie an. Das mit dem Ableben, das kennen wir schon. Unsere Geschichte nimmt ab. Denn wenn wir geboren werden, haben wir noch alles vor uns und leben zunächst an in der Illusion, es wird immer besser. Dann erreichen wir irgendwann den Zenit unserer Möglichkeiten und hoffentlich bleiben wir lange auf der Höhe, wie so ein Flugzeug, das in Stuttgart startet, mit aller Kraft nach oben der Sonne entgegen. Und dann merkt man und schaut von oben herunter und irgendwann einmal merkt man, es wird wieder leiser und dann beginnt der Sinkflug. Und ich hoffe, dass die meisten von Ihnen sich noch ganz auf der Höhe fühlen. Das ist der normale Weg des Anlebens. Aber dann tröstet man sich, ja, jetzt kommt der Gleitflug und dann wird es etwas weniger. Man teilt seine Kräfte ein und das ist das Normale des Ablebens, wie es die ersten Christen hatten und wie wir es hatten. Aber sie lebten eben zugleich an. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Paulus sagt an dieser Stelle, 2. Korinther 4, Vers 16, ja, es stimmt. Unser äußerer Mensch verdirbt, wird weniger, ist sterblich. Auch bei uns als Christen, auch Christen sind sterblich. Aber unser innerer Mensch wird täglich erneuert. Wie ernst das Paulus meint und wie existenziell er mit dieser Vision des angehenden Lebens, des anbrechenden Lebens lebt, ist schön greifbar in Römer 13, Vers 11. Da rüttelt er die Gemeinde auf und sagt, es ist Zeit aufzustehen vom Schlaf. Verschlaft nicht euer Leben, werdet wach, der Morgen kommt. Denn ihr seid jetzt schon viel näher an dem Tag eurer Erlösung, als damals, als ihr gläubig wurdet. Merken wir, was hier geschieht. Wenn wir Geburtstag haben, dann trösten wir uns gegenseitig. Ja, jetzt sind wir wieder ein Jahr älter geworden. Die ersten Christen aber haben sich an jedem Geburtstag gratuliert. Du bist ein Jahr jünger, nämlich jetzt näher an dem Tag deiner Erlösung und der Vollendung deines Lebens in der ewigen Gemeinschaft mit Christus und den Menschen, die du liebst. Wir werden nicht nur älter als Christen, sondern als Christen werden wir jedes Jahr jünger. Das heißt, bis zum jüngsten Tag werden wir immer jünger. Sie gucken mich ganz irritiert an, nicht? Jetzt meinen Sie, also am dritten Abend hebt er jetzt ab. Aber ich lade Sie ein, dieses Denken einzuüben der ersten Christen, in zwei Ebenen, in zwei Geschichten zu leben und beide ganz wach und aufmerksam vor Augen zu haben. Es stimmt, dass für Christen das Schönste noch vor ihnen liegt. Und das gilt nicht nur für die unter uns, die unter einer schweren Krankheit und den Schmerzen und Plagen des Alters leiden und die sich danach sehnen, erlöst zu werden und einfach lebensmüde sind nach all diesem, sondern es gilt bei den ersten Christen auch und gerade für die Jungen. Es bedeutet nämlich eine enorme Entlastung im Hier und Jetzt. Wenn nicht jeder Tag, den wir leben, sich selbst erst beweisen muss und sich selbst begründen muss. wenn wir nicht jedes Jahr, dass wir älter werden, Trost suchen müssen, was denn noch geht und was noch möglich ist, sondern wenn wir kapieren, wir leben in einer ganz anderen zusätzlichen Sphäre, die uns im Glauben jetzt schon greifbar ist, nämlich der Zukunft Gottes mit uns und unserer eigenen Vollendung jenseits unseres irdischen Lebens, sei es durch Sterben oder sei es durch die Vollendung des Kommens Gottes zur Aufrichtung seines Reiches. So haben die ersten Christen noch in jedem Gottesdienst, ob sie selbst Judenchristen waren oder Heidenchristen, mit der Urgemeinde in Jerusalem Maranatha gerufen: Unser Herr, komm! Sie lebten in absoluter Naherwartung. Was sie erwarteten, war, dass ihr auferstandener Herr, der von ihnen genommen wurde, sodass sie ihn nicht mehr unmittelbar spüren und sehen und berühren konnten, einmal wiederkommen wird, nämlich am Ende der Geschichte, um endlich das Reich der Liebe und der Gerechtigkeit und des Friedens im Namen seines Vaters durchzusetzen. Denen zu bringen, die darauf warten, und denen gegenüber durchzusetzen, die es bisher noch nicht wahrhaben wollen, dass es einen Gott der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens gibt. Sie sehnten sich nach der Stunde, an denen er als Richter kommt. Da zucken wir zusammen und sagen, wie konnten die ersten Christen sich denn auf Christus freuen, wenn sie wussten, dass er als Richter kommt? Ja, das liegt daran, dass wir den Glauben und die Liebe, die wir die letzten Wochen besprochen haben, noch nicht so internalisiert haben, dass wir recht dem Frieden trauen. Sie wussten, dass Christus kommt als einer, der die Liebe Gottes vollkommen gelebt hat und für sie eröffnet. Sie hatten keine Angst vor dem Kommen Gottes. Sie freuten sich darauf. Denn sie wussten, dieser Gott kommt, weil er uns vergeben hat und uns versöhnt hat, um in ewiger Gemeinschaft mit seinen Menschen zusammenzuleben. Das Gericht ist auch für Gläubige damals ein wichtiger Fixpunkt gewesen. Und Paulus führt es in 1. Korinther 3 so eindrücklich aus, dass er dort seiner Gemeinde sagt, ab Vers 11, 1. Korinther 3, Vers 11 folgende: Das Fundament, auf dem unser Glaube basiert, das ist ja Jesus Christus. Er ist das Fundament, auf das wir aufbauen. Nun freilich, einiges in unserem Leben ist Holz, Heu und Stroh. Anderes ist Gold, Silber und Edelsteine. Und das, was in unserem Leben liegt, das werden wir erst vom Ende her verstehen. Warum ist es so wichtig? Nun sind wir mal ehrlich. Wollen wir eine Ewigkeit lang an all das Holz, Heu und Stroh erinnert werden, das wir in unserem Leben produziert haben? Wollen wir alle Mittelmäßigkeit, all unser Versagen, all unsere Inkonsequenz eine Ewigkeit lang vor Augen haben? Ich kann Ihnen nicht versprechen, dort oben gibt es keine Demenz. Wir werden nichts vergessen, wir werden ein ewiges Gedächtnis haben. Da ist es gut, am Eingang schon alles das loszuwerden, weggenommen zu bekommen, was unser Leben an Schmerzen, an Negativen bestimmt hat. Und auf der anderen Seite, es gibt sehr viele Christen, die ihr Leben lang säen, in Treue beten, sich für Menschen einsetzen. Unscheinbar und nicht so schön wie heute Abend. Es ist ein Privileg, was wir machen dürfen, dass wir das Evangelium verkündigen und so viele Menschen sehen. Aber viele von uns, die müssen im Stillen wirken. Sie pflegen, sie beten, sie begleiten. Und manche in der Jugendarbeit, in der Diakonie, im sozialen Einsatz, können ihres ganzen Lebens nie sehen, was eigentlich an Frucht aus ihrem Leben hervorgeht. Dort oben, wenn wir dort ankommen, so sahen es die ersten Christen, wenn wir durch die himmlische Waschanlage gehen, wenn wir durch das Feuer gehen, das alles läutern soll, dann wird mancher von uns Hauptamtlichen überrascht sein, wie viel wegbrennt und Schall und Rauch war in einem öffentlichen Leben als Christ. Und manche von Ihnen, Und mancher von ihnen wird zu Tränen gerührt sein, wenn er gezeigt bekommt, wie Gott durch sein Leben und in seinem Leben gewirkt hat. Wenn jedes Gebet, wenn jeder Becher Wasser, der aus Liebe zu Jesus einem Menschen gereicht wurde, plötzlich thematisiert wird, dann schauen Christen zurück auf ihr Leben. Und sie werden feststellen, es hat sich ja tatsächlich gelohnt. Dort oben fragt keiner nach Belohnung in einem vordergründig materiellen Sinne. Die Rede vom Lohn ist übertragen, um deutlich zu machen, erst in der Retrospektive der Ewigkeit wird der Sinn unseres Lebens uns selbst offenbar. Und dann, so sagt es Paulus, dann werden wir wahrscheinlich selber sagen und erkennen, wenn ich das gewusst hätte, wie sinnvoll all mein unscheinbares treues Tun ist, dann hätte ich ja viel engagierter, weniger irritiert und zuversichtlicher gelebt. Eben. Deshalb ist die Rede vom Gericht auch für Christen von größter Bedeutung. Christus wird kommen und alle Tränen abwischen. Er wird kommen und wird all das würdigen, was er in Menschen und durch Menschen in seiner Liebe und ihrer Liebe zu ihm hat tun können. Werden wir dann aufgrund unseres gelebten Glaubens gerechtfertigt? Nein. Das haben wir schon letztes Mal und beim Glauben in der vorletzten Woche uns vergegenwärtigt. Keiner von uns kann vor Gottes Wahrheit und Vollkommenheit bestehen, angesichts der Liebe in Person, aufgrund seines gelebten Lebens. Wir alle kommen trotz unseres Lebens in die ewige Gemeinschaft, nicht wegen unserer Konsequenz. Aber das heißt eben nicht, dass all das, was in unserem Leben am Segen lag, deshalb nicht mehr erinnert wird. Sie rechneten mit dem Kommen Christi und der Verwandlung all derer, die dann leben werden. Sie sollen nämlich nicht in ihrer alten Materie, in ihrem alten Leib, dort in die ewige Gemeinschaft, sie sollen verwandelt werden, einen neuen Leib bekommen. Die Naherwartung der ersten Christen war sogar so groß, dass die Thessalonicher irritiert waren, als die ersten Getauften verstarben. Sie haben die Erwartung ihres kommenden Herrn so nahe gehabt, dass sie gar nicht damit rechneten, dass ein Christ überhaupt noch sterben kann vor der Wiederkunft Christi. Und Paulus musste sie erst trösten, dass die Verstorbenen in Christus natürlich am jüngsten Tag keinen Nachteil haben, dass sie auferweckt werden aus ihren Gräbern zuerst und dann die Verstorbenen auferweckten und die dann noch Lebenden ihm zugleich entgegenziehen, so wie die Gefolgschaft einem König entgegenzieht, wenn er einzieht, um seinen Thron zu besteigen. Im Bild eines Herrschers, im Bild eines Königs also, geht die Gefolgschaft der Treuen ihm entgegen und sie werden dann ewig mit ihm zusammen sein. Warum müssen die Toten auferstehen? Und warum müssen die dann Lebenden verwandelt werden? Wäre es nicht für uns viel leichter zu denken, wenn wir einfach sagen, ja, wir leben in Gottes Gedächtnis weiter. Er erinnert sich an uns. Wäre es nicht leichter zu sagen, es wird nur eine Substanz von uns, ob unser Pneuma, unser Geist oder unsere Seele zurückgehen zu Gott, wie es andere philosophische und religiöse Vorstellungen vertreten. Würde es nicht genügen zu sagen, der göttliche Funken, der in jedem Geschöpf ist, er kehrt zurück ins Feuer oder ein Tropfen kehrt zurück ins Meer? Oder wie andere sich trösten, würde es nicht genügen, wie ein sterbender Baum zu sagen, ich gebe mit meinen Blättern den Humus für den nächsten Frühling und sterbe ich als Baum für meine nachwachsenden Bäume. Alles Ideen, die uns vertraut sind aus den Gesprächen mit der Umwelt. Vielleicht haben wir uns selbst an sie geklammert. Nein, für die ersten Christen war es nicht genug, das nachzuvollziehen, was nicht erst im New Age aufkam, sondern was alles schon in der Antike gedacht wurde. Warum genügt es nicht, dass nur etwas von uns, die Erinnerung oder unser Geist, fortbesteht? Nun, Gott möchte nach der christlichen Überlieferung uns persönlich in seiner Gegenwart haben. Er möchte nicht nur uns erinnern, sondern er möchte mit uns kommunizieren. Wenn wir einen Menschen lieben, dann wissen wir den Unterschied, ob wir uns nur an ihn erinnern dürfen oder ob er leibhaftig bei uns ist. Wenn Sie einen geliebten Menschen durch Sterben verloren haben in den letzten Jahren, dann wissen Sie als Trauernde sehr wohl um den Unterschied, ob jemand nur in der Erinnerung noch lebt oder ob er leibhaftig bei mir ist. Gott möchte nicht ein trauernder Gott in Ewigkeit sein, dem nichts als die Erinnerung an seine Menschen bleibt. Er möchte seine Menschen leibhaftig bei sich haben. Und meinen wir nicht, die ersten Christen seien so naiv gewesen zu denken, die Gräber täten sich auf und die alte Materie würde heraussteigen. Leibhaftige Auferstehung bedeutet nicht Auferstehung in die alte Materie, sondern die persönliche Auferstehung. Und Paulus sagt, ihr törichten Korinther in 1. Korinther 15, natürlich wird Fleisch und Blut die Königsherrschaft Gottes nicht erben. Wir bekommen einen neuen Leib, eine neue Gestalt, eine geistliche Gestalt, die mit der alten Materie und ersten Schöpfung nichts zu tun hat. Aber Gott möchte uns verwandeln. Er lässt nicht uns Menschen sterben und schafft anstelle dafür, damit die Nummer wieder stimmt und die Zahl ausgeglichen ist, ein Engel im Himmel. Er verwandelt uns. Uns persönlich möchte er bei sich haben. Und hier sind wir auch bei dem Herzstück der christlichen Hoffnung des Neuen Testaments. Gerade Paulus ist jemand, der dann auf Details eingeht, der Wiederkunft Christi, der Auferstehung des Gerichtes, wenn es Probleme gibt. Aber wenn ich ihn frage, worum geht es dir denn eigentlich, wenn du an den Himmel denkst, an die Vollendung deines Lebens denkst? Dann bricht er immer ab, wenn er an den Punkt gekommen ist, dann werden wir ewig mit Christus zusammen sein. Im Wir, mit ihm und miteinander. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, warum bei Glaube, Liebe und Hoffnung die Liebe die größte unter Ihnen ist. Nun, weil die Liebe das Herzstück des christlichen Glaubens ist. Es geht von Anfang bis Ende um Beziehung. Um erfüllende, um erfüllte Beziehung. Die ersten Christen hatten die Gewissheit, wenn Christus kommt, dann werden wir in vollkommener Gemeinschaft leben mit all den Menschen, die Christus liebt und die Christus lieben und an ihn glauben. Ja, sagen jetzt die, die noch wach sind und die gleichzeitig überlegen, was stimmt denn da nicht bei den ersten Christen? Als Theologen schleichen wir uns als der Hoffnung gerne raus, indem wir sagen, ja, die ersten Christen hatten ja noch eine Naherwartung. Das ist der Terminus, den wir geprägt haben. Eine Naherwartung. Und das ist soweit auch richtig. Denn wir erinnern uns, die Thessalonicher dachten, das geschieht so schnell, dass gar kein Christ mehr vorher sterben wird. Nicht? Also bevor einer sterben kann, wird es sein. Ja, es stimmt. Paulus dachte am Anfang noch in seinen frühen Briefen, 1. Thessalonicher, 1. Korinther, ich selber werde bei denen sein, er spricht vom Wir, die dann leben, wenn Christus wiederkommt. In der Tat, er rechnete damit, es steht unmittelbar vor der Tür. Wir werden es erleben. Es kann sich nur noch um Monate handeln, maximal um Jahre. Am Ende des Römerbriefs verrät er, er möchte die Römer gewinnen als Basis, als Missionsstation, um nach Spanien zu gehen. Was will er denn in Spanien? Nun, das ist das Ende der Erde für einen Juden, der von Israel von der anderen Seite des Mittelmeeres guckt. Er möchte das Evangelium am Ende der Erde verkündigen, damit nichts mehr dem im Wege steht, dass Christus endlich wiederkommt. Ja, es stimmt. Die ersten Christen hatten Naherwartung. Aber schon bei Paulus können wir beobachten, dass er selber, wie er es in 2. Korinther 1 berichtet, während seines Lebens einsehen musste, dass er wohl die Wiederkunft Christi, die Vollendung der Welt und Geschichte, nicht mehr persönlich in seiner irdischen Existenz erleben wird. In Ephesus wurde er gefangen genommen und hatte sich selber schon preisgegeben. Er war zum Tode verurteilt und stand wohl vor seiner Hinrichtung, so müssen wir verstehen. Er hatte abgeschlossen mit seinem Leben. Er kam noch einmal frei, aber seitdem war ihm klar, ich werde wohl eher zu Christus gehen als Märtyrer, als dass ich ihn ungestorben sehen kann. Im Schwäbischen erst habe ich die Wendung kennengelernt, da will jemand ungestorben in den Himmel, das kannte ich als Rheinländer noch gar nicht. Also Paulus hat die Illusion aufgegeben, dass er ungestorben in den Himmel kommt. Er merkte, ich werde es wohl erst durch Sterben erreichen. Ja, jetzt will ich schadenfroh dann fragen, und was ist dann mit deiner Hoffnung und Zuversicht, lieber Paulus? Bist du da nicht genauso oberflächlich geworden, ernüchtert, wie wir es sind heute? Nein. Ein Brief, den er danach schrieb, ist der Philipperbrief. Und wir haben keinen Brief, der von einer solchen Freude und Zuversicht erfüllt ist. Paulus hat selbst sich gesagt, wenn ich denn nicht durch die Wiederkunft Christi die Vollendung meiner persönlichen Christusbeziehung der Gemeinschaft mit allen geliebten Menschen erfahre, dann will ich es gerne durch das Sterben tun. Und er bringt es provozierend in Philipper 1, 21 auf die Formel, Christus ist mein ganzes Leben, von ihm bin ich erfüllt. Die Christusbeziehung bestimmt mich und motiviert mich jeden Morgen und tröstet mich jeden Abend. Aber dann ist Sterben für mich ja nicht nur Verlust. Verlust schon, in Hinsicht auf die irdische Existenz. Es ist zugleich Gewinn. Und Paulus sagt allen Ernstes, ich bin hin und her gerissen. Ich sehne mich nach vollkommener Liebe und Gemeinschaft. Ich sehne mich nach einem Leben ohne Christenverfolgung, ohne Gefängnis, ohne Folter. Das alles hat den Apostel im Alltag ja bestimmt. Es ging ihm nicht so gut wie den meisten von uns, mindestens gesellschaftlich. Und er sagt, deshalb ist für mich die Vision, dass ich dann einmal vor Christus stehe, das, was mich motiviert. Wie kann es sein, dass bei Paulus die Zuversicht und Hoffnung, die Perspektive nach vorne zu leben, nicht an der Vergangenheit zu kleben, sondern die Perspektive zu wechseln und sich von vorne her zu verstehen, anzuleben, nicht abhängig ist von dem Zeitpunkt der Erfüllung, sondern da, wo er merkt, es wird nicht so sein, wie ich zunächst dachte, hofft er auf andere Weise genauso leidenschaftlich. Das ist auch bei uns so. Unsere Naherwartung, auch innerweltlich, zwischenmenschlich, lebt auch nicht von der Nähe der Erfüllung, sondern von der Beziehung. Wenn sich bei Ihnen ein geliebter Mensch ankündigt, dann mag es sein, dass es noch einige Wochen dauert, bis er kommt. Und dennoch können Sie sich schon freuen. Wenn sich aber jemand zum Besuch ansagt, mit dem Sie nicht zu furchtbar können, bei dem Sie sich nicht auf den Besuch freuen, wie nah muss die Naherwartung sein, dass Sie sich endlich freuen? Der kann schon klingeln und Sie sind immer noch nicht froh. Ich habe einmal in einem anderen Kontext über die Hoffnung gesprochen und es kam anschließend eine ältere Dame zu mir und strahlte mich so an, dass ich den Eindruck hatte, sie hat das Evangelium offensichtlich verstanden. Und sie sagte, Herr Eckstein, Sie wissen gar nicht, wie recht Sie haben. Das ist wunderschön zu hören. Ich habe meine Enkel, meine Familie in Australien, sie sind so weit weg. Und nun haben sie mir gesagt, Oma, an Weihnachten kommen wir. Eine kleine Karte hat meinen Alltag völlig verändert. Seitdem steht die Karte auf meinem Tisch. Und wenn mich morgens der Mut verlässt und der November dunkel ist, dann schöpfe ich meine ganze Kraft und Motivation aus der Perspektive: Oma, wir kommen. Naherwartung ist eine Frage der Beziehung, nicht eine Frage der Zeit. Wer liebt, der hofft. Wer keinen Grund hat, sich über Beziehungen zu freuen, dem ist auch die Hoffnung verschlossen. Ja, sagen wir, dann würden wir ja eigentlich ganz gerne Hoffende sein. Und es spricht ja auch relativ wenig dagegen, Zuversicht und Hoffnung und Zukunftsoffenheit sich selbst zu wünschen. Aber wie soll ich mir denn einen Himmel vorstellen, in dem ich noch nicht war, wie wir eben schon zur Begrüßung hörten? Es heißt, der Himmel ist unbeschreiblich schön. Ja, wie soll ich ihn dann beschreiben? Der Himmel ist unvergleichlich schön. Ja, aber wenn er unvergleichlich schön ist, wie soll ich mich darauf freuen? Ich habe ja keine Vergleichspunkte. Es ist faszinierend, wie das Neue Testament mit Bildern, mit einfühlsamen Darstellungen, denen, die sich nach Hoffnung sehnen, aber sie in ihrer Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit eben nicht denken können, entgegenkommt. Lesen Sie einmal aufmerksam im Nachgang dieses Abends Offenbarung 21. Dort hat der Seher Johannes eine relativ schwierige Aufgabe. Er durfte das neue Jerusalem, die ewige Gottesgemeinschaft, persönlich schon in einer Vision schauen. Antizipatorisch vorwegnehmend durfte er in den Himmel schon sehen, obwohl er selber noch nicht dort war. Und bekam dann den Auftrag: und nun schreibe alles auf, was du gesehen hast. Ja, da fällt einem der Griffel aus der Hand. Es gibt keine Worte, um das zu benennen. Es gibt keine Bilder, um das adäquat zu beschreiben. Und dennoch versucht es der Seher. Gott wird bei seinen Menschen sein und er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. In Liebe werden sie zusammen sein. Und dann ist das Erste, was geschehen wird, dass er, Gott, in Liebe die Tränen seiner Menschen abtupft, abtrocknet. Eine Vorstellung, wie wir sie hoffentlich als Kinder mal erlebten, als die Welt zusammenbrach und dann unsere Mutter, unsere Großmutter oder wer auch immer ein Taschentuch nahm und uns tröstete. Keine unserer Tränen, so sagt der Psalmist, sind ungezählt bei Gott. Gott wird uns trösten. Und dann wird es kein Leid mehr geben, keine Schmerzen mehr geben, keinen Tod mehr geben, keinen Verlust, keine Ungerechtigkeit, keine Folter und kein Leiden. All das wird nicht mehr sein, denn siehe, so spricht Gott, ich mache alles neu. Wie wird hier das ganz Neue also beschrieben? Nun, auf dem Weg der Verneinung. Für den, der in Schmerzen, Trostlosigkeit und Einsamkeit so verhaftet ist, dass er nichts Positives denken kann, kommt Gott und tröstet ihn und spricht ihm zu: All das, was dich jetzt einschränkt, wird dort nicht mehr sein. Falls wir gerade in einer Lebenssituation sind, die negativ bestimmt ist, dann ist das Einüben von Hoffnung ganz leicht zu beginnen. Gott all unser Leid klagen. Ihm wird es nicht zu viel. All das zu ihm zu bringen, was uns Schmerz macht, erkanntermaßen oder vielleicht noch verborgenermaßen. All die verschlossenen Zimmer unseres Lebens, unseres Herzens und unserer Erinnerung ihm zu öffnen und ihm zu sagen: Das ist meine Not, das ist meine Last. Herr, wisch du meine Tränen ab. Auf dem Weg der Verneinung, ganz überraschend, auf dem Weg der Klage, via negationis, wird Hoffnung eingeübt. Denn wer es lernt, bei Gott zu klagen, der hat schon das erste Fenster zur Zuversicht und zum Vertrauen aufgestoßen. Und dann geht die Beschreibung weiter. Es heißt, das neue Jerusalem ist eine Stadt aus Gold und aus Edelsteinen. Eine Stadt aus purem Gold gebaut. Die Stadttore bestehen aus Perlen, die so groß sind, dass man aus einer Perle ein ganzes Tor schlagen kann. Was ist das denn jetzt? Nun, hier wird das Unvergleichliche, das Unvorstellbare vorgestellt für Menschen, die es selber nicht gesehen haben, wie Johannes, indem die Werte unseres Lebens genommen werden und gesteigert werden. Via Negationis war das Erste. Via Eminentiae, auf dem Weg der Steigerung, wird ganz kindlich vorgestellt, all das, was uns hier wertvoll ist, wird dort in Vollkommenheit überboten sein. Nun sind wir so abgeklärt, dass wir sagen, was soll denn Gold und Edelstein und Perlen, das ist doch vordergründiger Plunder, das hat der Johannes auch gewusst, dass es dort oben keine Materie mehr gibt und Gold natürlich metaphorisch gemeint ist. Und während die Damen schon glänzende Augen bekommen bei der Vorstellung, so viel Gold und Silber und Edelsteine und sich was drunter vorstellen können, nicht Johannes hat es, glaube ich, vor allen Dingen für die Damen geschrieben, muss ich dann, wenn ich bei meinen Studenten bin und sehe die jungen Leute, dann muss ich ihnen sagen, also die jungen Männer kriegen dann einen Porsche Turbo und da dürfen sie auf der Milchstraße ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Gibt auch keine Umweltbelastung mehr, dann ist das erlaubt. Es sind verschiedene Träume, die wir haben. Und es sind verschiedene Werte, die uns als erstes einfallen, wenn wir sagen, was macht eigentlich dein Leben wertvoll? Was sind Ziele? Was sind Träume deines Lebens? Und wir dürfen unsere Träume in unseren Glauben einbringen, in dem Wissen, Gott wird uns mehr sein und mehr geben, als wir uns hier nur träumen können. Es wird anders sein, aber es wird viel schöner sein. Und es wird dort keinen geben, wenn wir uns noch einmal dort oben treffen sollten bei all den anderen Menschen und uns fragen, stimmt das denn eigentlich, was wir an den 3 Abenden der Stiftskirche gesagt haben? Es wird keinen von ihnen geben, der sagt, wir haben damals übertrieben. Ich habe untertrieben. Ich war ja selbst noch nicht im Himmel. Ich kann Johannes ja nur nachsprechen. Jemand, der weiß, dass er auf das Schönste zugeht, der lebt anders. Und hier merken wir, was es heißt, eine anlaufende Geschichte zu haben, ohne die ablaufende zu verharmlosen, ohne Schmerz und Trauer einfach zu überspielen. Ja, aber ganz wollen wir uns der Hoffnung doch noch nicht hingeben, denn wir wissen ja sehr wohl, die Wiederkunft Christi, durch die wir ungestorben in den Himmel kämen, ist ja nun schon 2000 Jahre ausgeblieben und warum soll es nun gerade nächste Woche geschehen? Und so haben wir, auch wenn wir gerne hoffen wollen, doch Respekt, vielleicht auch Angst vor unserem eigenen Sterben. Wo sind wir dann nach der christlichen Hoffnung, wenn wir gestorben sind? Liegen Paulus und Petrus, liegen Maria, die Mutter Jesu und Maria Magdalena unter der Erde, und schlafen? Nun, die Vorstellung des Schlafens ist geweckt durch den Euphemismus, die beschönigende Rede der Antike, dass man nicht sagt, jemand stirbt, sondern jemand ist entschlafen. Und so kam die Vorstellung, dass die Entschlafenen, die also gestorben sind, vielleicht schlafen. In der Tat, der Gedanke, die Toten als schlafen zu denken, hat ja schon eine gewisse Entlastung. So habe ich schon als kleiner Junge nur 2-mal im Jahr das Bett gerne früh aufgesucht, nämlich vor Weihnachten und vor Geburtstag. Denn irgendwie hatte ich schon mit 6 Jahren rausgekriegt, in dem Augenblick, in dem ich einschlafe, beginnt schon mein Geburtstag, weil ich tief schlafend, wie ich ausgetobterweise war, dann nichts mehr mitbekam von der Nacht. Und insofern kann man sagen, Schlafende kriegen die Zeit ja nicht mit. Und insofern ist das schon ein Trost, wenn man sich vorstellt, die verstorbenen Christen schlafen. Aber wir müssen sagen, das ist eine Unterbestimmung. Jesus spricht im Johannesevangelium so eindeutig wie Paulus in seinen Briefen nicht davon, dass Gläubige sterben und dann tot sind. Sondern zu Martha am Grab ihres Bruders spricht Jesus: Ich bin selbst die Auferstehung und das Leben in Person. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer so in dieser Beziehung, in dieser Verbundenheit mit mir lebt und glaubt, der wird niemals mehr tot sein. Jesus spricht in Johannes 11, 25 folgende den Glaubenden zu: Wer an mich glaubt, mag sterben, aber wird niemals mehr tot sein. Und so sagt Paulus: Ich habe Lust abzuscheiden, nicht um unter der Erde zu liegen, sondern um mit Christus zusammen zu sein. Dies ist eine Gewissheit, die auch sehr viele ernste Christen in den letzten Jahrzehnten vernachlässigt haben, die ihnen nicht zugesprochen wurde. Es ging seit dem Zweiten Weltkrieg durch Theologenkreise die Rede vom Ganztod, das heißt, dass Verstorbene ganz tot sind. Richtig ist ja, wenn wir nicht in Christus wären, wieder schwäbischer Konjunktiv, ganz irreal, wenn wir nicht in Christus wären, dann wären wir mausetot. Ja, das stimmt. Es gibt keinen göttlichen Funken im Menschen, der ohne Gott weiterleben würde. Wir haben keine unsterbliche Seele, es sei denn, dass Gott uns selber ruft. Aber jemand, der an Christus glaubt, der kann wohl sterben. Aber er kann niemals mehr tot sein. Denn wenn wir leben, dann leben wir dem Herrn. Und wenn wir sterben, was sind wir dann? Dann sind wir auch des Herrn. Ist der Herr tot? Nein, er ist nicht der Herr der Toten. Er ist der Herr der Lebendigen. Ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Erst neulich fragte mich ein Kreis von Menschen, die gerade einen lieben Menschen verloren haben: Dürfen wir denn wirklich hoffen, dass der Gestorbene nicht tot ist, sondern jetzt als Gestorbener schon bei Christus und in der Vollendung? Dürfen wir hoffen, dass die Gestorbenen nicht schlafen? Und es rutschte mir raus, wie der Trost einen manchmal kreativ macht: Ich verspreche euch, dass die Gestorbenen in Christus nicht schlafen, sondern leben. Es sind vielmehr die Lebenden, die wir selber sind, die so viele Möglichkeiten, hier schon mit Christus zu leben, verschlafen. In Christus Verstorbene sind lebendig. Mit der letzten Aufmerksamkeit des Abends bäumen wir uns aber nochmal auf und sagen: Jetzt wird es aber unlogisch bei Paulus und bei Eckstein zugleich. Wie kann denn ein Mensch, wenn er beerdigt wird, schon gar nicht mehr im Sarg liegen, sondern bei Christus sein und nur seine sterbliche Hülle beerdigt werden, schon in der Ewigkeit sein? Und gleichwohl hält Paulus und das Neue Testament, unser Glaubensbekenntnis, fest, dass wir auferstehen am jüngsten Tag. Da ist doch eine Zwischenzeit. Wie kann denn Paulus einerseits auf die Auferstehung am jüngsten Tag warten und andererseits schon bei Christus sein? Nun, das ist in der Tat ein Scheinproblem. Und die unter uns, die naturwissenschaftlich gebildet sind, die wissen darum, dass in dem Augenblick, wo ich von Materie abstrahiere, wo ich nicht mehr an Zeit und Raum gebunden bin, die Zeit nicht mehr existiert. Wir verstehen Ewigkeit immer als das, was vor der Geschichte war und das, was nach der Geschichte einmal sein wird, weil wir Ewigkeit nicht denken können. Die Ewigkeit ist aber nicht nur einmal gewesen und wird einmal sein. Die Ewigkeit ist immer und begleitend zur Geschichte. Die Ewigkeit ist gleich unmittelbar zu jedem Punkt der Geschichte. Wie weit war es für einen Engel, den Gott zu Abraham schickte? Es war nur ein Schritt aus der Ewigkeit in die Zeit. Wie weit war es für einen Engel, der Paulus trösten sollte oder der an Weihnachten den Hirten die Botschaft verkündigte? Es war nur ein Schritt. Und wie weit müssen die Engel reisen, wenn Sie uns heute Abend trösten wollen, es ist nur ein Schritt. Das ist der Grund, warum Engel keine Uhren brauchen. Die kommen immer rechtzeitig, weil von der Ewigkeit es immer nur ein Schritt ist zu jedem Punkt in der Geschichte. Wenn ich bei meinen Studenten merke, dass sie Schwierigkeiten haben, es sich richtig vorzustellen, dann habe ich eine Floskel, die immer wirkt. Dann sage ich, wenn Sie es mal später Ihren Konfirmanden erklären wollen, dann gebrauchen Sie folgendes Beispiel. Und im Idealfall mündet das so ein, dass dann aus irgendeiner Reihe einer brüllt, jetzt habe ich es endlich verstanden. Also erlauben Sie mir diesen kleinen anschaulichen Trick, um es uns selbst auch zu illustrieren. Wir können Ewigkeit nicht denken, weil wir an Zeit und Raum gebunden sind und an unsere drei Dimensionen. Es gibt aber einen kleinen Trick, den Naturwissenschaftler öfters anwenden, um eine weitere Dimension sich vorzustellen. Nämlich, wir haben drei Dimensionen, dann müssen wir nur von einer Dimension absehen, uns auf zwei einstellen. Und dann können wir uns vorstellen, wie es ist, eine Dimension mehr zu haben, als man im Kopf hat. Also erzähle ich gerne Konfirmanden und die sind erst überrascht und dann sehen sie es ein. Nehmen Sie an, dass eine kleine Ameise mit ihrer Tochter auf einer Honigmelone wandert. Und die ungeduldige kleine Ameise fragt ihre Mutter, Mutti, wie weit ist es denn noch bis zu dem süßen Inhalt, den du mir versprochen hast? Wann endlich kriegen wir die süße Nahrung und Erfüllung? Und die Mutter sagt zu ihrer kleinen Ameise, es ist nur drei Ameisenlängen von uns entfernt, die Seligkeit und die Erfüllung. Drei Längen schaffe ich, sagt die Ameise, und läuft munter 100 Längen weiter, denn sie suchen das Loch, an dem nach innen ein Zugang ist. Und nach 100 Schritten fragt die Kleine, Mama, wie weit ist es denn weg? Nur drei Längen ist es von uns weg. Und irgendwann einmal kommen sie an die Stelle, an der ein Loch in der dicken Schale ist, und die Mutterameise und ihr Kind genießen die süße Frucht. Und als die Kleine satt war, fragt sie ihre Mutter, Mutter, du hast mich angelogen. Du hast gesagt, die Erfüllung ist die ganze Zeit nur drei Längen weg gewesen. Aber wir sind doch hunderte von Längen gegangen. Das passt doch gar nicht. Doch, die Mutterameise wusste nämlich um die drei Dimensionen einer Kugel. Die kleine Ameise kannte aber erst zwei Dimensionen und war ein kleines Flächenwesen, das noch lernen musste, dass die Welt komplexer ist. Was können wir daran erkennen? Wenn wir sagen, es gibt ein Zeitproblem zwischen Sterbepunkt und Wiederkunft Christi, ist das ein Denkproblem, das wir haben. Für die Ewigkeit gibt es keine Zeitprobleme. Für sie ist jeder Zugang von der Ewigkeit zu uns gleich weit entfernt. Das heißt, in dem Augenblick, in dem wir die Augen schließen, im Vertrauen zu dem Christus, der uns liebt, für uns gestorben und auferstanden ist. In dem Augenblick, wo wir uns ihm ganz in die Arme werfen und unsere ganze Hoffnung auf ihn und seine Liebe legen, dürfen wir die Gewissheit haben, wenn hier unsere Lieben unsere Hand loslassen, hat zeitgleich Christus sie ergriffen. Für die in Christus Gestorbenen hat die Ewigkeit im Augenblick ihres Sterbens vollkommen begonnen. Paulus hätte als Jude den Zwischenzustand beschreiben können. Er hätte von einem dritten Himmel als Zwischenzustand reden können. So wie er an anderer Stelle vom dritten Himmel in der Vision redet oder vom Paradies als einem Zwischenreich. Aber weil die ersten Christen wussten, dass sie dann, wenn sie sterben, sofort bei Christus sind und Christus für sie ein und alles ist, war der Unterschied vom dritten zum siebten Himmel, vom Augenblick der Christusgemeinschaft und der Erfüllung und Erlösung hin zu dem Tag des Weltgerichtes für sie vernachlässigbar. Insofern hatten die ersten Christen nicht unsere Erkenntnis der Naturwissenschaft, aber durch ihren Christusbezug noch viel weniger Probleme als wir, Ewigkeit zu denken. Christen leben aus der Hoffnung. Und diese Hoffnung brauchen wir. Ich habe begonnen mit dem Vorwurf der Religionskritik, dass die Hoffnung die Menschen vertröstet. Das ist nicht richtig. Eine echte Hoffnung, schon die menschliche, die zwischenmenschliche in der Liebe, wie viel mehr dann die himmlische Hoffnung. Eine echte Hoffnung macht nicht diesseits flüchtig. Eine echte Hoffnung macht nicht jenseits süchtig, sondern sie macht diesseits tüchtig. Wer hofft, hat Energie. Wer hofft, ist zuversichtlich. Wer hofft, der lebt in Vorfreude. Und diese Vorfreude bewirkt ein Doppeltes. Einerseits kann die Vorfreude all unser Leid relativieren. Schon in Prüfungen, wir haben gerade wieder die Beratung für die nächsten Examensprüfungen, da ist es immer wieder mein Trost neben allen Besprechungen der Prüfungsthemen, dass ich sage, denken Sie an den Tag danach und leben Sie auf den Punkt hin, wenn es vorbei ist. Denn es relativiert alles, wenn wir auf einen Punkt der Erlösung hinleben können. Also Hoffnung relativiert. Und zugleich gilt, Hoffnung motiviert. Hoffnung motiviert. Jemand, der Perspektive hat, der hat plötzlich Kräfte. Er ist nicht gebunden an seine Gefühle und Erfahrungen, nicht verloren an den Augenblick. Er lebt auf einen Punkt hin, wie diese Großmutter, die mich zutiefst rührte, mit ihrer Erzählung der kommenden Enkel dort von ganz fern her. Sie sagt, all meine Krankheit und Schmerzen ist relativiert, der Novembernebel ist schon nicht mehr so dunkel. Und die Perspektive, an Weihnachten mit meinem Lieben zusammen zu feiern, gibt mir Schwung für den Tag. Kennen wir das nicht alle? In Vorfreude auf Begegnung, in Vorfreude auf Urlaub, geht mir plötzlich von der Hand, was vorher wochenlang am Schreibtisch klebte und wir wollten es nicht anpacken. Wir haben Grund, uns zu freuen. Wir haben Grund zu hoffen. Wir gehen auf jemanden zu, der uns liebt und erwartet. Glaube, Liebe und Hoffnung. Da, wo wir herkommen, sind wir gewollt. Da, wo wir hingehen, werden wir erwartet. Im Glauben kommen wir aus der Liebe und gehen der Hoffnung entgegen. Vielen Dank.